Berlin Bubble.
Willkommen zur Berlin Bubble. Wir sprechen heute über die Berliner Klimaschutzpläne. Schon im Dezember 2019 hat Berlin als erstes deutsches Bundesland die Klimanotlage ausgerufen. Jetzt sollten die ersten Maßnahmen dazu beschlossen werden. Das wurde nun noch einmal verschoben, aber es wird demnächst was kommen. Ich spreche zum Glück nicht alleine, sondern habe hier noch meine zwei Mitstreiter sitzen. Ich bin Stefan Mauer.
Ich bin Matthias Banners.
Alice Greschko hier. Einen schönen guten Tag.
Ja, es wurde jetzt verschoben. Die Abstimmung dazu sollte eigentlich stattfinden, wurde nochmal um 4 Wochen nach vorne verschoben, in die Zukunft. Zu den Maßnahmen gehört unter anderem zu den angedachten, dass es perspektivisch eine City-Maut geben soll und dass perspektivisch keine Verbrennerautos mehr innerhalb des S-Bahn-Rings von Berlin fahren dürfen. Wie findet ihr das denn?
Ich finde das eigentlich beides nicht sinnvoll. Aber letztendlich, es kommt ja auch noch ein weiterer Part zum Thema Immobilien hinzu, Verbot von Ölheizungen und Ähnlichem. Und auch da würde ich sagen, gut, das sind am Ende irgendwie halt Bausteine, die dafür sorgen werden, das Wohnen irgendwie halt weiter noch zu verteuern. Und beim Thema Verkehr, klar, da haben wir natürlich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen auch verschiedenen Lebensstilen. Also eher alternativ fahrradgetrieben oder das gute alte West-Berlin mit dem Auto, mit dem Verbrennermotor.
Also ich finde grundsätzlich ist schön, wenn die Luft in Berlin gut ist und wenn sie besser wird. Wenn man so ein bisschen aufs Land rausfährt und dann wieder zurück nach Berlin kommt, man merkt halt schon, die Luftqualität manchmal gerade in der Innenstadt, in der Rush-Hour, ist nicht so schön, ist ja auch nicht gut für die Gesundheit. Von daher, ich persönlich mag grüne Luft oder saubere Luft. Ich sehe aber natürlich auch das Problem, dass die Umsetzbarkeit für manche Leute schwieriger wird. Da ist die Frage allerdings innerhalb des Rings, wäre es tatsächlich so schwierig, auf das Auto zu verzichten? Ich würde sagen, an manchen Stellen ja. Es gibt Wohngebiete, die nicht so gut mit den Öffentlichen angebunden sind. Wenn man da zur Arbeit muss, schwierig, ja. Aber sonst, man kommt eigentlich ganz gut mittlerweile innerhalb des Rings mit den Öffentlichen unterwegs.
Na gut, ich glaube, wir alle drei sind keine Autobesitzer.
Das ist richtig. Oder? Ich fahre gerne E-Scooter.
Na gut, ja, ich habe auch kein Auto, das ist richtig. Ich denke aber auch, dass es also natürlich wird es da Ausnahmegenehmigungen geben müssen, zum Beispiel für Gewerbe. Und es wäre ja zum Beispiel auch denkbar, sowas zu machen, wie dass man Carsharing noch machen darf in der Innenstadt oder dass Taxen noch fahren dürfen oder was auch immer. Also da gibt es ja durchaus Modelle. Ich denke, was halt, also es ist irgendwie ja unausweichlich, dass es eine Reduktion geben muss der Autos perspektivisch, weil wir können in der Innenstadt keine neuen Straßen dazu bauen, da ist einfach kein Platz und es werden aber immer mehr Autos, die in Berlin zugelassen werden. Selbst jetzt steigen noch die Zulassungszahlen und das ist ja ein Trend, der ungebrochen scheint und man sieht ja jetzt, wir haben jetzt im Moment auch das so ein Experimentierding laufen, dass ein Teil der Friedrichstraße für den Autoverkehr gesperrt ist und wie viel Platz da plötzlich ist, wie viel Gastronomie da plötzlich stattfinden kann, wie entspannt die Radfahrer da plötzlich langfahren können. Es ist ja nicht so, als würde dieser tote Raum, der für die Autos benutzt wird, als würde der dann einfach brach liegen, sondern da drängt sich ja sofort was hin. Und insofern, das finde ich gut. Wir müssen aber natürlich auf der anderen Seite dafür sorgen, dass der ÖPNV besser ausgebaut wird, als er das jetzt gerade wird. Und natürlich, dass die Leute, die davon besonders betroffen sind, dass die Alternativen haben, also zum Beispiel Gewerbe oder so.
Und es muss aber auch bedeuten, dass die Infrastruktur für Pendler gegeben sein muss, die von Vorstädten oder von weiter entfernt in die Stadt reinpendeln beruflich. Dafür müsste man halt strategische gute Flächen eigentlich bieten. Ich erinnere mich, ich habe in Münster studiert und es gab, wenn man in die Innenstadt reingefahren ist, so ein Park-and-Ride, Carpool, wo man halt einfach sein Auto stehen lassen konnte, wenn man aus der Peripherie gekommen ist und dann kam halt regelmäßig der Bus. Das muss halt in so einem ähnlichen Modell eigentlich auch hier funktionieren, damit es praktikabel ist und damit die Leute nicht wahnsinnig werden. Denn es pendeln halt tatsächlich viele Leute in die Stadt rein. Die Autobahnen sind abends oft voll.
Eure Argumente sind einfach so unglaublich vernünftig. Wie gesagt, ich fahre auch selber kein Auto, aber ich genieße es auch immer mal bei jemandem, der mit einem Auto mitzufahren. Und klar, also individuelle Mobilität ist wirklich was ganz Tolles. Und ich würde mir auch weiterhin wünschen, dass es da Wahlfreiheit gibt. Und klar, natürlich auch mit dem guten alten Benziner. Auch wenn ich natürlich die Platzproblematik sehe. Aber gut, jeder, der Auto fährt, nimmt da natürlich auch in Kauf, dass er auf der anderen Seite Parkplätze suchen muss, abends keinen Alkohol trinken darf.
Ja, allerdings zu der individuellen Mobilität gehören ja auch Fahrräder. Allerdings, ich fahre in Berlin selten bis gar nicht Fahrrad, weil ich zum Teil einfach Angst habe. Und die Fahrradwege bisher, gerade in Wedding, wo ich wohne, echt eng sind. Es ist wirklich unfassbar eng und ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich eigentlich irgendwie hinfalle oder jemand in mich reinfährt oder ich in irgendjemanden reinfahre. Schön ist das nicht.
Aber E-Scooter fahren ist auch nicht ungefährlicher, oder?
E-Scooter ist grandios. Bin ich nämlich irgendwie schneller und flexibler und auf der Straße und es ist angenehmer.
Und vor allem, das ist ja genau der Punkt, den du ansprichst, dass der Grund, warum die Radwege so klein sind und warum du Angst hast, in einen Unfall zu geraten, das sind ja zu 90% die Autos. Also es ist ja nicht so, dass das umsonst kommt, diese Möglichkeit. Ihr sagt jetzt ja schön individuell unterwegs sein. Ja, natürlich ist das schön. Aber dieser Luxus, den sich einige gönnen, das ist ja noch nicht mal die Mehrheit, den bezahlen alle anderen damit, dass sie auf sehr, sehr, sehr viel Platz verzichten. Das ist ja nicht im luftleeren Raum.
Hören wir uns mal an, was die Opposition zur rot-rot-grünen Berliner Landesregierung sagt. Oliver Friederici ist Mitglied des Abgeordnetenhauses in der CDU. Und hier ist seine Position.
Der heute von Berlins Verkehrs- und Umweltsenatorin vorgestellte Klimaschutzplan für Berlin krankt an diversen Stellen. Er setzt eindeutig auf eine Autofeindlichkeit und nicht ein Miteinander. Es wird auch nicht der Ausbau des elektrischen Verkehrs, der Elektromobilität in Berlin künftig gefordert und auch mit konsequenten Schritten unterlegt. Denn es gibt auch zu wenig Ladestationen. Das Auto soll künftig dafür bestraft werden, dass es in die Innenstadt fährt, mit zusätzlichen Zwangsgebühren, Maut und Ähnliches. Das lehnen wir als CDU ab. Es ist auch ungerecht, weil sehr viele Menschen in die Innenstadt täglich fahren müssen und sie können nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr und dem Radverkehr fahren. Auf der anderen Seite gibt es auch keine Initiativen konkreter Art zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Wer es in 3,5 Jahren nur schafft, einen einzigen Baubeginn eines Straßenbahnabschnittes zu initiieren unter Rot-Rot-Grün, das ist nicht der Erfolg, den wir uns wünschen im öffentlichen Nahverkehr. Es gibt fast keinen Bus mehr bei der BVG. Die S-Bahn-Ausschreibung hat 2,5 Jahre gedauert, bis sie überhaupt gestartet wird jetzt. Es gibt keine Initiative für den Weiterbau der Berliner U-Bahn. Wir werden im Dezember, wenn die U5 eröffnet, das erste Mal seit Kriegsende keinen Weiterbau einer U-Bahn haben. Und das ist ein klares Versäumnis von Rot-Rot-Grün und auch bewusst so gewollt. Im Pendlerverkehr nach Brandenburg gibt es zwar das Konzept I2030, aber da ist vor allen Dingen Brandenburg bei der Verlängerung der S2 nach Rangsdorf gerade am Plan. Da ist Berlin kaum dabei. Und es ist auch schade, dass der Radverkehr in Berlin immer nur von Verkehrssenatorin Günther unter dem Aspekt der Behinderung des restlichen Verkehrs gesehen wird. Also Pop-up-Radwege, an denen sie ja nun unlängst gescheitert ist, sind nur für sie ein probates Mittel. Es gibt keine Fahrradhighways. Wir wollten Mobilitätshub als CDU. Wir wollten leistungsfähige Umsteigepunkte haben, damit die Menschen auch in den öffentlichen Nahverkehr umsteigen, wenn sie mit dem Fahrrad fahren. Und natürlich auch eine bessere Möglichkeit im öffentlichen Nahverkehr, zum Beispiel in den Regional- und S-Bahn-Zügen. Alles das will Frau Senatorin Günther nicht. Sie setzt eindeutig auf die Schiene der Verkehrsvermeidung durch das Auto. Und das ist zu einseitig.
Okay, das zeigt natürlich einen fatalen Trend, einen fatalen politischen Trend, dass ich bestimmte Dinge verbiete, umschmeiße, obwohl ich auch noch gar keine richtig sinnvollen Alternativen habe.
Also ich finde es schade tatsächlich, dass keine größeren Projekte zum Ausbau angestoßen sind. Ich meine, alle warten irgendwie so ein bisschen auf die U5, dass man vom Hauptbahnhof in andere Teile der Stadt schneller und bequemer fahren kann. Allerdings mit dem, was wir gerade auch konstatiert haben, und zwar, dass es immer dichter wird, immer mehr Menschen in die Stadt ziehen, immer mehr Menschen in die Stadt reinpendeln, wäre eigentlich so das nächste große verkehrspolitische Projekt absolut wichtig, damit man diese Verstopfung einerseits irgendwie unterbinden kann und schnelle Mobilität, die attraktiv ist für die individuellen Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger, möglich ist.
Aber gerade das Projekt U5 zeigt natürlich, wie aufwendig und langfristig es irgendwie ist, so einen kleinen Wurmfortsatz zu bauen, ne?
Gut ist das nicht, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es trotzdem dichter wird an der Stadt und dass man neu denken muss. Ich meine, Berlin wird irgendwann bald die 4 Millionen Marke knacken. Die Stadt wird halt dichter und wir müssen gucken, wo Arbeitsplätze stehen, wo die Menschen hinpendeln, was sind eigentlich ihre Mobilitätsbedürfnisse, auch in Bezug auf, wo müssen die Leute ihre Kinder zur Schule hinbringen, wie bewegen sich die Menschen. Und mit mehr Menschen in der Stadt werden die Muster auch dichter.
Das Lastenfahrrad als Elterntaxi.
Gibt's in Kopenhagen. Das Christiania-Fahrrad hat vorne so einen lustigen Kasten, wo man Kinder reinlegen kann.
Ja, und also ich finde, da habt ihr ja völlig recht. Und da in der Hinsicht, dass natürlich der Ausbau vom ÖPNV nicht vernünftig läuft, da hat auch Oliver Federici recht. Das, ich sehe aber schon auch auf der anderen Seite, wir können ja nicht, also das Ganze hat ja relativ lange Fristen und ich finde, auch wenn man so ein Gesetz erlässt, dann sollte man natürlich auch das irgendwie daran koppeln, dass man sagt, okay, sobald Ausbaustufe X erreicht ist vom ÖPNV, dann ändern wir die Einfahrtsberechtigung in die Stadt für Gruppe Y, weil es eben bessere Alternativen gibt. Also ich denke, das sollte immer irgendwie gegeneinander abgewogen werden. Gleichzeitig brauchen wir aber auch ein bisschen Druck auf dem Kessel. Also selbst in diesem Vorschlag, den er jetzt als autofeindlich kritisiert, ist nirgendwo die Rede, dass vor 2030 die Autos nicht mehr, also die Verbrenner nicht mehr in die Innenstadt dürfen. Und das ist länger, als der durchschnittliche Autobesitzer sein Auto hat. Also im Durchschnitt haben dann eh alle schon ein neues Auto in den 10 Jahren.
Na gut, aber vielleicht setzen sich bis dahin auch E-Fuels, alternative Kraftstoffe, durch und wir haben auch weiterhin noch die Verbrennertechnologie.
Vielleicht ist ja auch Wasserstoff bis dahin attraktiv und weiterentwickelt genug. Aber kommen wir mal zu einem anderen Aspekt der Maßnahmen, die die Berliner Landesregierung geplant hat. Und zwar die Häuser und die Häuser dämmen, Ölheizung verbieten. Was denkt ihr über die Maßnahmen, die geplant sind?
Ich denke, das wird dazu führen, dass die Belastung für Mieter nochmal deutlich ansteigt, weil klar, letztendlich müssen die Vermieter investieren, aber am Ende muss es natürlich der Mieter zahlen. Und wenn ich mir gerade anschaue, wie effektiv diese Dämmungsmaßnahmen sind, dann ist das natürlich sehr überschaubar, was dabei an Kosten gespart werden kann. Also ich würde mir da vielleicht auch eher einen Ansatz wünschen, der darauf abzielt, Maßnahmen durchzuführen, die möglichst effektiv sind, zum Beispiel die Dämmung von Dächern oder Kellerböden, also ähnliche Geschichten, die vielleicht nicht so aufwendig sind, wie komplette Fassaden mit Pappe zu bekleben.
Ja, also gerade mit der Dämmung und mit den Ölheizungen sind ja eigentlich auch Themen, die bundesweit irgendwie angegangen werden müssen. Es geht ja auch darum, Berlin möchte da ja auch im Bundesrat was bewirken. Und ich sehe das schon auch als sehr zweischneidiges Schwert. Also natürlich ist es richtig, dass wir da einen Großteil der Energie verbrauchen, die wir verbrauchen in Deutschland, durch das Heizen von Häusern und weil die eben nicht ideal isoliert sind. Auf der anderen Seite ist es halt ein gigantischer Kostenblock, weil wir halt so viele Immobilien haben. Und wie immer bei solchen gigantischen Kostenblöcken läuft es am Ende auf die Frage heraus, wie schnell muss das passieren und wer bezahlt es? Und das ist halt noch überhaupt nicht geklärt.
Hören wir uns mal an, was Henna Schmidt zu sagen hat. Er ist auch Mitglied des Abgeordnetenhaus und verkehrspolitischer Sprecher der FDP.
Die Vorschläge von Frau Günther richten sich ja auf zwei Bereiche. Da ist zum einen der Verkehrsbereich, Dort richtet sich das Maßnahmenpaket zu einseitig und zu restriktiv nur gegen den Autoverkehr. Insbesondere ein Einfahrverbot für Diesel und Benziner betrifft viele Menschen, die keine Alternative zum Auto haben. Und es richtet sich natürlich vor allem auch gegen Menschen, die sich nicht einfach so schnell ein neues Elektroauto anschaffen können. Deshalb finde ich das auch unsozial. Viel wichtiger wäre jetzt, attraktive Angebote für ein Umsteigen auf den ÖPNV zu schaffen und moderne, innovative Verkehrssysteme zu entwickeln. Das Umsteigen fällt heute schwer in den Außenbereichen der Stadt und dem Umfeld. Viele Pendler haben nicht die Möglichkeit und da müsste sehr schnell erstmal was getan werden, um das Angebot zu verbessern, zum Beispiel durch Rufbussysteme in den Außenbereichen. Im anderen Bereich, im Gebäudebereich, ist die FDP-Fraktion offen, in konkrete Diskussionen einzusteigen, wie man vor allem eine höhere Nutzung erneuerbarer Energien beim Heizen erreichen kann, statt immer weiter auf zusätzliche Dämmung zu setzen. Wichtig ist für uns aber vor allem, dass dabei Lösungen gefunden werden, die Mieterinnen und Mieter nicht mit zusätzlichen Kosten belasten und Lösungen gefunden werden, die den Eigentümerinnen und Eigentümern Möglichkeiten aufgeben, flexibel und effektiv Lösungen zu finden, durch Einbeziehung der Fernwärme zum Beispiel oder durch Verrechnung von Maßnahmen innerhalb eines Quartiers. Und dann sind wir auch gerne bereit, diese Ideen weiterzutreiben.
Ich fand es ja auch sehr interessant, dass die SPD dieses Paket nochmal gestoppt hat. Und ich bin der Meinung, da hat man vielleicht auch ein Stück weit irgendwie verschiedene Wählerschichten, verschiedene Ansprechpartner, die da am Ende adressiert werden sollen. Also die SPD auch weiterhin als Partei, die irgendwie halt das Thema günstige Mieten, soziale Gerechtigkeit stärker nach vorne schiebt, und die Grünen, die eher eine andere progressive klimapolitische Agenda verfolgen. Und die FDP, die natürlich gerade in diesem Statement auch versucht, genau irgendwie auch diesen Punkt noch zu treffen.
Klar, also ich denke, man muss da irgendwie eine pragmatische Lösung finden und gucken, was funktioniert. Im Maßnahmenkatalog war ja auch die Rede von einer Solarpflicht für Neubauten. Das ist genau wieder ein ähnlicher Punkt, der Kosten antreiben könnte. Aber ich denke, es geht darum, dass die Maßnahmen bei den Menschen ankommen und dass sie auch gut funktionieren. Bei mir im Bezirk Mitte, Stefan von Dassel ist der grüne Bezirksbürgermeister, wurden um die Ecke jetzt Pop-up-Wege aufgemalt. Das sind einfach grüne Streifen quasi auf der Straße, wo die Autos bis vor kurzem noch gefahren sind. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht, was für einen großen Vorteil da irgendwie entstanden ist, weil man hat dieselbe Problematik. Falls Autos dort parken, könnte immer wieder eine Tür aufgehen und es ist am Ende halt einfach nur ein grün gemalter Streifen.
Ja, die sind auch tatsächlich nicht so sinnvoll, diese grün gemalten Streifen. So richtige Pop-up-Radwege werden ja auch abgetrennt dann durch so Pylonen oder so, damit man eben nicht diese Gefahr hat, dass da Autos reinfahren und so. Und da haben wir dann ja genau wieder diesen Raumkonflikt, über den wir eben gesprochen haben. Spannenderweise übrigens, es regen sich ja alle auf, ne? Aber was passiert denn jetzt hier in Berlin, die ganzen Radwege? Berlin ist, es gibt eine Aufstellung, Berlin ist europaweit sehr weit hinten bei den großen Städten. Die haben mal geguckt, wie viele Kilometer Radweg einzelne Städte gemacht haben. Ich glaube, die führenden europaweit hatten über 150 Kilometer Radweg, haben die geschaffen in der Corona-Krise. Berlin weniger als 25. Also es ist, wir reden hier überhaupt nicht über ein radikales Konzept oder radikale Schritte, sondern Berlin ist da eigentlich im internationalen Vergleich noch sehr vorsichtig.
Ja, es muss halt auch am Ende, wie gesagt, funktionieren, weil in Berlin ist auch das Verhältnis von weiblichen und männlichen Fahrradfahrern aus dem Gleichgewicht. Und das ist laut der Forscher immer ein Indikator dafür, dass es unsicher ist. Weil Frauen, so wie in meinem Fall, sagen dann eher, ich fahre lieber kein Fahrrad, ich fühle mich zu unsicher, weil die Verkehrslage ist nicht gut genug.
Absolut, also das ist auch so. Ich meine, der Radverkehr in Berlin ist ja de facto unsicher. Ich glaube, in 2020 sind schon 14 Menschen gestorben als Radfahrer im Straßenverkehr in Berlin.
Na gut, aber dann wäre es natürlich auch Aufgabe des Senates, auch für mehr Sicherheit zu sorgen. Und gerade dieses Thema Pop-up-Fahrradwege und die erfolgreiche Klage dagegen zeigt irgendwie halt natürlich, ja, dass Politik in Berlin nicht immer unbedingt in jedem Fall super funktioniert.
Ja, das ist halt handwerklich offenbar nicht gut gemacht gewesen.
Klar.
Und wie gesagt, also wir haben ja eben schon gesagt, also wirklich einfach nur was auf die Straße zu pinseln, da hat wirklich keiner was von, das stimmt schon. Also alle Experten sagen, natürlich muss so ein Radweg auch baulich abgetrennt sein. Und wenn es nur ist, dass man irgendwelche Poller aufstellt am Anfang, aber eigentlich, also es funktioniert nur und ist nur sicherer, wenn man wirklich genug Platz hat und der halt abgetrennt ist von der Straße, von den Autos.
Also es ist auf jeden Fall ein Dilemma, weil ich sehe den Bedarf, dass angesichts der Klimakrise etwas getan wird und dass die Stadt auch pragmatisch Lösungen vorschlagen muss. Bloß eben, ob die Bürgerinnen und Bürger davon überzeugt sein werden, ich bin mir momentan nicht so sicher. Auch einfach die Punkte, die wir angesprochen haben mit potenziell höheren Mietkosten für durch Dämmung, Sanierung und durch eine Solarpflicht. Das könnte Leuten sauer aufstoßen.
Na gut, letztendlich auch der Zeitpunkt der Platzierung dieser Pläne, also de facto ein Jahr vor der nächsten Wahl, ist natürlich auch überhaupt nicht passend. Das riecht irgendwie halt eher nach Wahlkampf. Also wenn ich sowas hätte machen wollen, dann irgendwie halt zu Beginn einer Legislaturperiode und nicht zum Ende hin. Also ich denke, das Thema wird uns irgendwie halt bestimmt auch noch das nächste Jahr begleiten.
Und darüber hinaus, absolut.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke euch sehr, ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Tschüss.
Alles Gute.
Das war Berlin Bubble.